Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mixed Martial Arts, kurz MMA, ist eine Vollkontakt-Kampfsportart, die sich weltweit wachsender Beliebtheit erfreut. Von diesem wachsenden Kampfsport- und Fitnessmarkt wollen extrem rechte Organisationen profitieren, weil sie dort Potenzial für ihre Szene erkennen. Denn Gewalt ist ein grundlegendes Element rechter Ideologie. Robert Klaus und Olaf Zajonk haben die Szene wissenschaftlich untersucht und zum Stand der Präventionsansätze im Extremkampfsport eine Explorativstudie vorgelegt. Mit Robert Klaus sprach ich nach der Veröffentlichung der Studie und fragte ihn, wieso rechte Organisationen ausgerechnet im Extremkampfsport Nachwuchs und Anhänger finden.
Na, da kommen verschiedene Entwicklungen zusammen. Denn dass Neonazis das Kämpfen trainieren, ist gar keine neue Entwicklung. Schon Kameradschaften in früheren Jahrzehnten haben Wehrsport trainiert und andere Dinge getan. Was passiert ist in Deutschland, ist, dass Free Fight Anfang der 2000er Jahre aufgekommen ist. So hieß es lange in Deutschland, heute heißt es Mixed Martial Arts. Der Markt ist gewachsen, es sind Kleidungsmarken entstanden, größere Events. Und Neonazis suchen eben auch ihre Insel da drin, ihren Stück vom Kuchen dieser Entwicklung, haben eigene Gyms gegründet, haben eigene Events begründet und versuchen das ganze Interesse an Kampfsport und Gewalt aus der Szene A zu professionalisieren und B auch in Finanzen umzusetzen, denn mit den Kleidungsmarken und den Events wird natürlich auch Geld verdient.
Kann man denn also sagen, dass MMA-Kämpfer potenziell empfänglicher sind für rechte Ideologien?
Nein, das kann man grundsätzlich nicht sagen. Es geht auch gar nicht darum, die Welt des MMA in einen Generalverdacht zu stellen, sondern es geht vielmehr darum zu sagen, dass in der breiten Landschaft des Kampfsports in Deutschland und auch in der breiten Landschaft von MMA in Deutschland eben auch Neonazis ihre Gewalt trainieren und professionalisieren. Und diese Gewalt bleibt nicht in den Trainingsräumen. Es gibt viele, viele Beispiele dafür, wie militante Neonazis im Kampfsport sich ausbilden, ihre Gewalt weiterentwickeln. Und wir reden immer vom Begriff der Zweitnutzung. Das heißt, sie tragen diese Gewalt in den politischen Straßenkampf. Dafür gibt es mittlerweile ja auch Videobeispiele, wie Neonazi-Kampfsportler mit geübten Griffen selbstbehelmte Polizisten zu Boden bringen. Wir reden also nicht mehr von einer unorganisierten Kultur der Straßenschläger, auch in Bezug auf Hooliganismus, sondern ja, von einem internationalisierten, professionalisierten Kampfsportnetzwerk. Und das ist natürlich eine gefährliche Entwicklung.
Sie haben in Ihrer Studie da zum Beispiel auch die Vorkommnisse in Chemnitz genannt. Und Sie erklären in Ihrer Studie auch, welche institutionalisierten Verbindungen es zwischen Kampfsport und rechter Szene gibt. Können Sie das mal erklären, wo da schon Institutionen geschaffen wurden, wo rechte Ideologien sozusagen vermittelt werden?
Na, ganz zentral ist der Kampf der Nibelungen. Das ist das größte Kampfsportevent in der extremen Rechten in Deutschland. Das hat sich entwickelt, wurde 2013 mal als Ring der Nibelungen in Rheinland-Pfalz gegründet und hat das erste Mal stattgefunden. Ist gewachsen von einem Publikum von 120 Zuschauern auf mittlerweile ungefähr 800-900 Zuschauer, hat zuletzt stattgefunden im sächsischen Ostritz, wird auch wieder in 2 Wochen im sächsischen Ostritz stattfinden. Das heißt, da kommt eine große Anzahl militanter Neonazis zusammen. Auf der Homepage des Kampfes der Nibelungen wird aus der Ablehnung der Demokratie gar kein Hehl gemacht, denn dort redet man von einem faulenden politischen System. Auf anderen Plakaten wurde auch schon von Straßenkampf geredet. Die Organisatoren kommen aus der Neonazi-Szene, das Publikum, die Kämpfer kommen aus der Neonazi-Szene, übrigens auch aus Osteuropa. Das ist auch eine neue Entwicklung, diese Vernetzung dorthin. Das heißt, dieser Kampf der Nibelungen ist nicht nur ein Kampfsport-Event, sondern mittlerweile ja eine Institution in der Szene, aus der ganz viele Aktivitäten entstanden sind, wie auch internationale Reisen und in dessen Windschatten sich mehrere kameradschaftsähnliche Strukturen gegründet haben, die aber als Kampfsportgruppen auftreten, zum Beispiel die Gruppe Knockout aus Eisenach.
Wie äußern sich denn die Organisatoren von solchen Veranstaltungen gegenüber den Vorwürfen, dass sie einer rechten Szene hilfreich sind?
Na, der Kontakt zur Presse ist eher gering. Also es gibt eigentlich kaum Antworten auf offizielle Presseanfragen. Aber was man von den Veranstaltungen kennt, ist, dass dort auch kein Hehl draus gemacht wird, für den Tag X zu trainieren. Das heißt, für den politischen Umsturz. Der ist ja viel beschworen in der Neonazi-Szene und beschreibt quasi den Tag, an dem man mit Gewalt die Macht übernimmt. Und dafür ist eben auch diese Professionalisierung im Kampfsport ein ganz zentrales Element.
Aber es gibt ja auch Anbieter von anderen Veranstaltungen. Sie haben mit denen auch gesprochen. Konnten die sich denn glaubhaft von rechten Ideologien aus ihrer Sicht distanzieren?
Ja, das konnten sie. Wir haben in der Studie ja im Grunde diese Entwicklung der extremen Rechten als Ausgangspunkt genutzt und gefragt, wie die Gegenstrategien aussehen, wie es um Präventionsarbeit in den Mixed Martial Arts Organisationen bestellt ist. Man muss wissen, es gibt in Deutschland mehrere MMA-Verbände, die auch in Konkurrenz zueinander stehen, die sich davon glaubhaft abgrenzen, denen es aber trotzdem ein Stück weit für Sensibilität mangelt und an denen es auch mangelt an wirklichen Präventionsprojekten. Viel bleibt auf einer appellativen Ebene. Das heißt, man sieht auf vielen Homepages ein Statement, dass man sich von Extremismus abgrenzt und das ist auch glaubwürdig. An wirklich pädagogischen Maßnahmen fehlt es aber sehr doll.
In Ihrem Titel heißt es jetzt aber, Sie suchen nach Präventionsansätzen im Extremkampfsport. Haben Sie welche gefunden?
Wie ich gerade sagte, haben wir dort tatsächlich sehr, sehr wenig gefunden. Man kann das aber auch positiv wenden. Das heißt, es gibt einen großen Bedarf, die in der Zukunft zu entwickeln. Und wenn man sieht, dass Kampfsport auch durch die Entwicklung der extremen Rechten in den letzten 2-3 Jahren sehr in den medialen Fokus gekommen ist, dann besteht in jeder Krise auch eine Chance. Das heißt, der Bedarf daran, dass sich Kampfsport generell seiner gesellschaftlichen Verantwortung, wie übrigens auch der Fußball es in den letzten Jahren vorgemacht hat, gerechter wird, ist etwas, was wir in den nächsten Jahren forcieren müssen. Und wenn mir die Anmerkung noch erlaubt ist, natürlich braucht es dazu auch Sportpolitik, denn das ist die zweite große Debatte. Die deutsche Sportpolitik hat in den letzten Jahren die Auseinandersetzung mit Mixed Martial Arts, man kann sagen, verweigert, weil man davon ausgeht, dass dieser Kampfsport, Extremkampfsport, die Werte des Sports pervertiert. Und nun kann man zu MMA natürlich geteilter Meinung sein, aber für die Debatte um Prävention, es ist ein Hemmnis. Denn es ist im Grunde die Quadratur des Kreises, wenn man Prävention in einem Feld, in einer Athletik fördern will, die man als Sport gleichzeitig ablehnt. Und wie wir aus dem Fußball wissen, ist Präventionsarbeit eine Netzwerkaufgabe und dafür braucht es einen Austausch aller Partner und keine Diskussionsverweigerung.
Jetzt haben Sie den Fußball schon 2-3 Mal angesprochen. Welche Verbindung gibt es denn zwischen dieser Szene und zwischen den Fanblöcken? Sie haben selber sich schon mit den Hooligans in einem Buch befasst, haben dort beschrieben, wie international sozusagen aufgerüstet wird, wie die Hooligans nicht mehr die Betrunkenen sind von früher, sondern das sind Kämpfer. Wie profitieren diese Fußballfans, die auf Gewalt aus sind, von dieser Kampfszene?
Auch hier müssen wir ein bisschen differenzieren. Es gibt ein gestiegenes Gewaltinteresse auch in der Ultraszene. Das ist ja nicht dasselbe wie Hooliganismus. Auch dort ist die Frage, wie gehen eigentlich Gyms mit dem Gewaltinteresse um, wenn Fußballfans in ihre Gyms kommen? Das ist auch eine wichtige Frage. Wir reden aber vor allem gerade über Hooliganismus und das ist natürlich das zentrale Bindeglied zwischen Kampfsport und extremer Rechter. Das heißt, wir sehen an einigen Orten auch rechte Hooligan-Gruppen, die deutlich aufgerüstet haben. Und die versuchen, Macht auszuüben mit ihren trainierten Körpern, indem man politische Gegner unter Druck setzt. Wenn man zum Beispiel mal nach Cottbus guckt, dann ist ja die Gruppe Inferno Cottbus angeblich aufgelöst. Das halten selbst die Brandenburger Sicherheitsbehörden für einen schlechten Witz, die natürlich Leute bedrohen. Das heißt, ich habe verschiedene Kontakte zu Menschen in der Cottbuser Fanszene, die sagen, wenn sie im Stadion sich gegen rassistische Pöbeleien wehren, dann stehen ganz schnell ein paar Leute um sie rum, die große trainierte Schränke sind, die sie gar nicht mal ansprechen müssen, sondern die mit ihrer körperlichen Präsenz schon ein gewisses Drohungsszenario aufbauen. Und solche Szenarien kennen wir aus einigen Blöcken. Man muss sagen, dass Chemnitz und Cottbus dort ja Spezialfälle im deutschen Fußball sind. Also auch den deutschen Fußball können wir nicht über einen Kamm scheren. Aber wir sehen an einigen Orten eben diesen neuen rechten Hooliganismus, der viel trainierter, viel professionalisierter und insofern auch organisierter und taktisch geschulter ist als frühere Generationen und seinen Einfluss darauf hat, wie politische Konflikte in Fanszenen gelöst werden.
Wir lernen also, man muss klar differenzieren. Es ist nicht alles über einen Kamm zu scheren, nicht im Fußball, nicht in der Kampfsportszene. Aber wenn Sie doch noch am Ende eine Forderung an die Kampfsportszene stellen würden, was Gewaltprävention angeht, wie wird die dann aussehen?
Na, ich würde sie nicht nur an die Kampfsportszene stellen, aber man muss natürlich fragen, welche Ausbildung haben die Trainer? Haben Kampfsporttrainer nur eine sportliche Ausbildung in Kampfsporttechniken oder haben sie auch einen Teil einer pädagogischen Ausbildung, damit sie eine gewisse Haltung vermitteln? Das ist eine ganz zentrale Frage. Eine andere Frage ist aber auch die Frage der Gesetzgebung. Denn Stand heute, muss man leider sagen, darf jeder militante Neonazi in Deutschland ein Kampfsportgym aufmachen, auch wenn er vielfach verurteilt ist und vorbestraft ist. Vielleicht kann der Gesetzgeber sich hier auch mit dem Thema mal ein bisschen auseinandersetzen. Und drittens glaube ich, dass auch aus der Kampfsportszene selber viel mehr Gegenwehr kommen könnte, denn die Kampfsportszene hat ja eigene Szenemedien, wie jede Szene sie hat. Auch dort könnte viel kritischer darüber berichtet werden. Denn man muss, und das lache ich als letztes nochmal auch unterscheiden, reden wir über Amateursport. Da gibt es über 1000 Gyms. Und da reden wir über semi-professionalisierte Events. Und leider müssen wir sagen, dass wir gerade auf den Fight Nights im Kickboxen und in den Mixed Martial Arts immer wieder Turniere sehen, wo auch diverse Neonazi-Hooligans kämpfen und sich letztendlich auch auf den besten Ranglisten finden. Und das ist natürlich ein großes Problem.